Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge: Mit KI gegen Sturzfluten und Starkregen, wie an der HRW ein Warnsystem entwickelt wird. Mit Professor Dr. Markus Quirnbach. Ein herzliches Hallo, hier sind wir wieder mit dem HRW-Podcast der Wissenschaft. Ich muss sagen, ich bin richtig neugierig auf meinen heutigen Gast, denn Professor Dr. Markus Quirnbach will dafür sorgen, dass wir im Ruhrgebiet und darüber hinaus Starkregen und Sturzfluten künftig besser in den Griff kriegen. Und zwar mit künstlicher Intelligenz. Bei künstlicher Intelligenz, da denke ich ja zum Beispiel an Smartphones oder Sprachassistenten. Wie das bei ihm ist, das frage ich ihn jetzt gleich. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Quirnbach.
Hallo.
Herr Quirnbach, bevor wir loslegen, eine Frage vorab. Wie wollen wir es machen, Sie oder du?
Ja, wir können uns gerne duzen.
Alles klar. Okay, Markus, ich bin der Olaf. Hallo. Ja. Du arbeitest an der HRW ja am Institut Bauingenieurwesen. Kannst du mir mal mit einfachen Worten und ganz kurz erklären, was ist dein Lehrgebiet? Was bringst du deinen Studierenden bei?
Mein Lehrgebiet beschäftigt sich mit der Hydrologie, also mit dem Wasserkreislauf, der Siedlungswasserwirtschaft, also das Wasser im urbanen Raum in den Städten, und dem Wasserbau, also dem Bau von Wasserbauwerken wie Hochwasserrückhaltebecken und so weiter.
Jetzt sag mir, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Als Kind oder Jugendlicher plant man so eine Spezialisierung ja sicher nicht, oder doch?
Nein, so direkt jetzt nicht. Ich war immer schon ganz gut so in Mathe und Naturwissenschaften. Das hat mich immer schon interessiert. Und bin dann allerdings relativ straight doch in diese Richtung gegangen. Ich habe also schon bewusst damals mich nach dem Abi für Bauingenieurwesen entschieden, aber eigentlich auch mit dem Ziel, entweder Verkehrswesen oder Wasserwesen zu machen. Also es war nie mein Ziel, Häuser zu bauen, sondern eigentlich immer in diese Richtung schon auch zu gehen.
Was machst du denn, wenn du nicht an der Hochschule bist? Lesen, joggen oder Radfahren, oder hast du vielleicht sogar ein ausgefallenes Hobby?
Also ich gehe wirklich gerne, das mache ich natürlich nicht täglich, ich gehe wirklich gerne in die Berge und entweder im Sommer tatsächlich zum Bergsteigen oder eben auch hier schon mal in die Kletterhalle und vor allen Dingen zum Skilaufen. Also alle meine Kollegen wissen, dass ich wirklich ein begeisterter Skifahrer bin und sowas mache ich dann auch im Winter zumindest schon mal am Fernseher, dass wir also, wenn wir dann lange geschlafen haben und dann ausgedehnt frühstücken, also gerne mal vorm Fernseher sitzen und uns alpinen Sport oder Biathlon oder sowas angucken, auch als Familie.
Du hast mir, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, schon gesagt, du hast schon ein paar Folgen gehört. Das heißt, du ahnst vielleicht, was dich jetzt erwartet. Wir haben immer das Tool 3 Fragen an. Wir wollen dich und deine Kollegen nämlich ein bisschen besser kennenlernen. Ich stelle dir jetzt 3 Fragen und du antwortest immer ganz schnell, was dir spontan einfällt, okay?
Ja, okay, ich habe es befürchtet.
Die erste Frage: Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen, und wenn ja, was?
Ja, Golf zu spielen. Also ich hatte das vor 20 Jahren eigentlich schon mal Spaß dran gehabt, aber kostet viel Geld und viel Zeit und habe ich beides damals nicht gehabt. Und als mein Sohn vor 2, 3 Jahren damit angefangen hat, habe ich die Chance genutzt, eben auch dann diese Zeit jetzt zu investieren und gehe gerne mit ihm jetzt auf den Platz und versuche das zu lernen, mit weniger Erfolg als mein Sohn.
Zweite Frage, und ich sag dir, ich weiß schon die Antwort: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie abenteuerlustig bist du?
Ja, eigentlich schon recht hoch. Ich würde es mal auf 8. Ich bin jetzt nicht der Risikomensch, das nicht. Also ich versuche schon das Risiko auszuschalten, aber ich mag auch schon das Abenteuer.
Das denke ich mir. Dritte Frage: Gibt es etwas, was dich schnell auf die Palme bringt?
Ja.
Palme, nicht Berg.
Schwierige Frage. Also wenn sich... Nee, kann ich momentan nicht beantworten.
Ich hoffe, es sind nicht die schwierigen Fragen, aber auf der Palme bist du jetzt nicht.
Ja, ich würde mir bestimmt was einfallen, wenn ich ein bisschen drüber nachdenken würde. Es gibt schon Dinge, die mich auch auf die Palme bringen, das weiß ich eben tatsächlich. Aber jetzt so spontan könnte ich es tatsächlich nicht beantworten. Mhm. Das ist aber vielleicht auch ein gutes Zeichen.
Ja, finde ich auch. Markus, unsere Hörerinnen und Hörer sind sicher schon ganz gespannt, woran du arbeitest. Du leitest das Projekt KiwaSUS. Spreche ich das so richtig aus?
Richtig.
Sehr gut. Für was steht diese Abkürzung KiwaSUS genau?
Der KI steht für künstliche Intelligenz.
Ja.
Geht es um ein Warnsystem, WA, vor Starkregen und Sturzfluten. Das ist das, was wir eben schon in diesem Jahr des Öfteren im Fernsehen gesehen haben. Das ist also, es geht darum, dass wir gerade in urbanen Gebieten kurz die sehr schnell auftretenden Starkregen möglichst genau vorhersagen wollen und wollen dafür eben künstliche Intelligenz nutzen und nicht physikalisch basierte Modelle.
Und Starkregenereignisse lassen sich schwer vorhersagen. Welche Probleme bringt das?
Die Probleme bringt es einfach, dass die Starkregen, wie du es gerade schon sagtest, schwer vorhersagbar sind. Die Die sind sehr dynamisch. Man kann zwar sagen, die kommen vielleicht hier in Mülheim runter, aber ob das jetzt in Mülheimer Norden oder Mülheimer Süden ist, das ist schon sehr schwer vorherzusagen. Und sie bringen eben dann sehr schnell Gefahr mit sich, weil sehr große Wassermassen sich in Unterführungen und so weiter ansammeln können, Keller volllaufen können. Und es gibt keinen gefährlicheren Ort als den Keller bei einem Starkregen, weil oft gehen die Türen nach innen auf. Und wenn einmal Wasser in so einen Keller eindringt und man in diesem Kellerraum ist, dann kommt man so schnell da nicht mehr raus. Und deswegen ist es wichtig, Menschen, da reichen schon 30, 60 Minuten, das ist unser Ziel, frühzeitig zu warnen, damit sie sich zumindest an diesen Orten nicht aufhalten und vielleicht dann doch noch die eine oder andere Möglichkeit haben, ihren Keller etwas abzudichten, damit eben auch die materiellen Schäden relativ klein bleiben, aber zumindest keine personellen Schäden auftreten.
Was wir dieses Jahr ja leider hatten. Und wie wollt ihr da künftig gegensteuern? Ihr wollt ja eine digitale Karte erstellen, die bereits vorher zeigt, wo es brenzlig wird. Wie wird das funktionieren?
Ich sag das gerade schon, die Starkregenzellen haben eine sehr hohe Dynamik. Im Endeffekt wollen wir jetzt hier im Institut KI in zwei Modelltypen anwenden oder für zwei Modelltypen anwenden. Einmal, um diese hohe Dynamik von Starkregenzellen besser vorherzusagen. Das wäre das eine. Und das andere, dass wir dann eben diese Niederschlagsabflussmodelle, diese Kanalnetzmodelle, die daran angeschlossen sind und die diese Überflutungen vorhersagen, die haben normalerweise recht lange Rechenzeiten. Also so lange Rechenzeiten, dass das Starkregenereignis und die Überflutung schon durch ist, bis das Programm das Ergebnis bringt mit normalen Modellen. Und diese Rechenzeit wollen wir sehr stark verkürzen, indem wir jetzt eben auch hier für künstliche Intelligenz, also eher so eine Mustererkennung letzten Endes anwenden wollen, dass also aus Verfahren oder aus Muster von Niederschlag letzten Endes diese Überflutungsflächen ganz schnell vorhergesagt werden und dann in einer digitalen Karte dargestellt werden können.
Wie kann künstliche Intelligenz euch dabei helfen?
Das eine ist eben, also künstliche Intelligenz steht vor allen Dingen dafür, dass man eben nicht physikalisch basierte Zusammenhänge besser beschreiben kann. Das wäre vor allen Dingen bei dieser Niederschlagsvorhersage der Fall, weil man eben diese Dynamik, diese Entwicklung von Starkregenzellen in der räumlichen Ausdehnung, in den Intensitäten und so weiter sehr, sehr schwer bis gar nicht vorhersagen kann. Und wir versuchen eben durch diese neuronalen Netze, die dahinter stecken, eben Zusammenhänge, die wir nicht erkennen und nicht beschreiben können, letzten Endes dadurch rechentechnisch zu lösen. Bei dem zweiten Modell, bei dem zweiten Arbeitspaket, was wir bearbeiten, nämlich diese Überflutungsflächen, geht es darum, vor allen Dingen Rechenzeit einzusparen, dass man das nicht mehr über physikalische Abläufe beschreibt, sondern eben eher über eine Erkennung von räumlichen und zeitlichen Mustern.
Wenn jetzt alles gut läuft, was wird mit eurem Forschungsprojekt künftig besser sein als heute? Denn Starkregen und Sturzfluten, das wird ja deutschlandweit sicher auch noch zunehmen, oder?
Ja, es wird auf jeden Fall zunehmen. Das sind eben die Folgen, wie man es schon so oft gehört hat, des Klimawandels letzten Endes. Das Problem ist ja, dass man Starkregen und Sturzfluten, man weiß, dass sie zunehmen, man weiß aber nicht, wo sie auftreten. Also man hat in diesem Jahr sehr oft gehört, das ist das erste Mal hier passiert, aber es ist vielleicht an einem Ort das erste Mal passiert, aber eben nicht das erste Mal in Deutschland und schon gar nicht in den letzten 20 Jahren. Jeder muss damit rechnen, dass es auch vor seiner Haustür morgen passieren kann. Und dass dann man eben gewappnet ist, dass man dann also gewarnt ist, zumindest sein Leben zu retten. Bestmöglich natürlich auch, sich so abzuschotten, dass das Wasser nicht ins Haus läuft und auch Hab und Gut zu retten. Das ist das primäre Ziel.
Damit künftig besser gewarnt und gegengesteuert werden kann, braucht ihr Unmengen an Daten. Wo kommen die her?
Wir nutzen sehr viele Daten des Deutschen Wetterdienstes beziehungsweise das Land Nordrhein-Westfalen, also das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und hier auch die Emscher Genossenschaft in der Region haben sehr viele dieser Radardaten aufbereitet. Und wir bekommen, dass unsere assoziierten Partner bekommen von diesem Verband, also Emscher Genossenschaft und vom Land Nordrhein-Westfalen diese Daten. Aber nochmal, ursprünglich sind sie vom Deutschen Wetterdienst und die nutzen wir letzten Endes für diese Niederschlagsvorhersagen. Und die Abflussmodellierung ist dann nichts anderes, als wenn man eben diese Niederschlagsdaten dann eben erstmal in ein physikalisch basiertes Modell packt, um dann die Wassermengen zu berechnen. Und damit lernen wir dann das Programm an, damit es dann in Zukunft eben auf diese physikalisch basierten Modelle verzichten kann.
Was ist die größte Herausforderung bei eurem Projekt?
Nicht nur Starkregen vorherzusagen, sondern Starkregen genau vorherzusagen. Man hat dann immer wieder gehört in der Presse, ja, wir hätten diese Starkregenereignisse vorhersagen können, man hätte früher darauf reagieren können. Das ist richtig, wenn man die Schwelle sehr niedrig setzt. Aber dann sagt man auch ganz viele Starkregenereignisse vorher, die gar nicht eintreffen. Ja, man kennt das selber, dann wird fünfmal gewarnt, man reagiert fünfmal und beim sechsten Mal reagiert man nicht mehr und dann kommt das Hochwasser. Also wichtig ist es nicht nur Starkregen und Sturzfluten vorherzusagen, sondern auch die Ereignisse zu erkennen, die eben nicht zu diesen extremen Hochwässern und zu diesen Gefahren führen.
Die Studierenden, wie sind die in dieses Projekt mit eingebunden?
Man muss verstehen, dass das Wasserwesen im Grundstudium, nenne ich das mal, also im dritten, vierten Semester, eine relativ untergeordnete Rolle spielt und ein sehr breites Fach ist. Wir sind ein Querschnittsfach. Da besteht erstmal die Aufgabe darin, Wasserwesen zu vermitteln, was das überhaupt ist. Da spielt Forschung einem relativ wenig eine Rolle, was ich schon mache. Ich verwende relativ viel Zeit, um auf den Klimawandel einzugehen. Aber Forschungsprojekte spielen eine untergeordnete Rolle. Das kommt dann eigentlich erst in den Wahlmodulen beziehungsweise in den Abschlussarbeiten, also Bachelor-Masterarbeiten, wo dann natürlich Themen verwendet werden oder auch Softwaretechniken, die sehr stark mit dieser Forschung zu tun haben.
Forschung kostet immer auch Geld. Wie finanziert sich euer Forschungsprojekt?
Wir werden vom BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, also von einem Bund, ja, wie der Name schon sagt, Bundesministerium, nicht von Länderebene oder Länderseite hier gefördert und bekommen dort eine Vollfinanzierung. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, also ich alleine in diesem Projekt, zwei wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über drei Jahre zu finanzieren und die Unternehmen und die anderen Hochschulen oder hier auch das Institut für Mess- und Sensortechnik bekommen auch eine Finanzierung. Allerdings, da ich jetzt der Verbundkoordinator bekomme, habe ich etwas mehr als jetzt die anderen. Aber insgesamt haben wir hier eine Fördersumme von 1,5 Millionen Euro über drei Jahre, wo die Uni Duisburg-Essen dran beteiligt ist, Gelsenwasser, Neuster, wie gesagt, Mess- und Sensortechniker bei uns und wir eben vor allen Dingen auch mit zwei Stellen über drei Jahre.
Also Millionengewinne gibt es jetzt nicht, aber es geht um Ruhm und Ehre. Wollen wir nochmal was spielen?
Ja, spielen wir gerne. Spielen tue ich so gerne.
Worauf hast du Lust? Ein Schätzspiel oder ein Zitatequiz?
Oh, lieber schätzen.
Schätzen, alles klar. Da bin ich gespannt. Und wir sind gleich beim Thema Wasser bei der ersten Frage. Wie viele Liter Wasser kann ein Kamel in 15 Minuten zu sich nehmen und speichern?
Oh, das ist, glaube ich, eine ganze Menge.
Ich gebe dir drei Antworten vor.
Ja.
A, 200 Liter, B, 500 Liter oder C, 750 Liter.
Ja, 500 Liter ist ein halber Kubikmeter. Ich würde sagen, das schafft es. 500 Liter kriegt er hin.
Ganz so viel nicht, da kriegt es einen Wasserbauch. Es sind 200. Zweite Frage, wann kam die erste CD auf den Markt? A, 1975, B, 1983 oder C, 1997?
Ich würde sagen 1983.
Volltreffer. Jetzt wird's. Wie lang ist ein Tennisplatz? A, 25,23 Meter, 27,55 Meter oder C, 23,77 Meter?
Ich würde sagen, der größte Wert, diese 27, irgendwas Meter.
Es ist der kleinste, 23,77 Meter.
Oh.
So, nächstes Mal nehmen wir das Zitatequiz.
Ja, das wäre wahrscheinlich noch schlecht ausgefallen.
Na, so schlecht war es ja nicht. Markus, jetzt will ich gerne noch wissen, wie es ist, an der HRW zu arbeiten. Ich nenne dir ein paar Sätze und du bringst sie zu Ende, ja?
Machen wir.
Okay. Lehren an der HRW ist wie?
Es ist ein anspruchsvoller Job, weil es letzten Endes doch den ganzen Menschen fordert und eben nicht nur den Wissenschaftler. Mhm. Manchmal ist man auch, ja, muss Pädagoge auch sein oder ein bisschen auch Sozialberater, weil man doch einen recht engen Kontakt zu den Studierenden hat und eben dann auch viel von diesen Menschen mitbekommt und eben nicht nur, es geht nicht nur um Wissensvermittlung.
Das mag ich persönlich an der HRW besonders.
Dass wir hier doch relativ flache Strukturen haben. Es ist einfach, andere Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen. Oder auch, wenn man, also ich mit der Forschung jetzt viele Fragestellungen habe, ist kein Problem, ans Präsidium heranzutreten. Das mag ich sehr gerne hier.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Mensa sind?
Soweit ich das beurteilen kann, sehr freundlich und nett. Ich bin aber kein Mensagänger. Das muss ich dazu sagen.
Damit erübrigt sich die letzte Frage. Mein Lieblingsgericht in der Mensa ist?
Ja, ab und zu gehe ich ja doch. Dann mag ich ganz gerne die Pommes da tatsächlich oder eben so eine Sondertheke, wo dann so besondere Sachen gekocht werden. Das ist dann das, wo ich schon mal auch was esse.
So, und bei mir knurrt genau jetzt der Magen. Aber das Gute ist, Markus, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du mir von deiner Arbeit erzählt hast.
Ich bedanke mich auch.
In der nächsten Folge geht's dann gleich weiter mit spannender Forschung. Dann habe ich Professor Dr. Andreas Sauer zu Gast. Er beschäftigt sich mit Induktionstomographie und kann damit dann zum Beispiel Schlaganfallpatienten helfen. Arbeiten wie diese vorzustellen, ist auch eines der Ziele des HRW-Fördervereins und genau deshalb unterstützt er auch unsere Podcast-Produktion. Ihr findet unseren Podcast interessant? dann habe ich zum Schluss noch eine Bitte an euch. Teilt unsere Folge doch mit euren Kommilitonen, den Kollegen oder mit Menschen außerhalb der Hochschule, die sich für das Thema interessieren. Wir freuen uns drüber, denn so erfahren viele, was an der HRW gemacht wird. Abonniert uns auch gerne, dann bekommt ihr eine Nachricht auf Smartphone, wenn eine neue Folge da ist. Für heute sage ich Tschüss und danke fürs Einschalten. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Olaf.